Servus, schön, dass du zuhörst. Ich bin der Bernhard Senkmüller und in dem Podcast erfährst du was über die Farbenpracht der Landwirtschaft. Diesmal haben wir eine Spezialfolge für dich und zwar eine Live-Folge mit der Liuba Diegenfelder. Die Liuba hat uns besucht am Passauer Podcast Festival.
Die zwei stehen schon hier da bereit. Ich würde sie jetzt einfach mal auf die Bühne bitten. Liuba Diegenfelder und Bernhard Senkmüller, kommt doch her. Nehmt mal Platz. Es geht jetzt um Naturschutz, um Landwirtschaft. Auf dem ersten Blick zwei gegensätzliche Pole. Und es geht um die Macht der Kommunikation. Wir stellen nur ganz kurz das Mikrofon ein für den Bernhard. Das macht er selber. Er hat schon geübt. Und wir legen, glaube ich, los mit dem... Mit dem, Bernhard?
Tofu im Speckmantel.
Richtig schön, dass ihr solle da seid. Ich darf jetzt gerne ein bisschen auskosten, so kurz, damit ich mich wieder gefangen habe. Dann darf ich euch recht herzlich begrüßen zu unserem Auftakt-Podcast, den wir, der Matthias und ich da ersonnen haben. Und mit der Liuba habe ich mich schon mal treffen dürfen im Sommer. Und da haben wir schon mal ein bisschen geredet über diese Themen und insofern bin ich nicht ganz so aufgeregt, weil ich das Gefühl habe, irgendwie passt's. Und wir werden halt reden über Landwirtschaft und die Spannungsfelder, die sich da im Moment so ergeben. Und mich freut es voll, dass du gekommen bist und dass du entspannt hast angekommen dürfen. Herzlich willkommen, lieber Diegenfelder.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung nach Passau, meiner alten Heimat.
Liuba, ich glaube, ein paar kennen die ganz gut da herin, aber die meisten kennen die wahrscheinlich gar nicht. Jetzt darf ich dich bitten, vielleicht magst du ein bisschen was zu deiner Person erzählen, was du treibst und was dich da hingebracht hat, was du jetzt bist.
Ja, wo komme ich her? Aus Landshut. Also war ich echt die Niederbayerin. Ich bin von der Ausbildung Umweltingenieurin und ich habe lange beim Bund Naturschutz in der Bildungsarbeit gearbeitet. Kennen also Naturschutzarbeit, Naturschutzverband, die Denkweise, die Haltung von Naturschutz sehr, sehr gut. 2020 eine Idee entwickelt, die kam aus einer eigenen Betroffenheit heraus. Und die will ich ganz kurz erzählen, weil wir dann schon mittendrin sind im Thema. Mein damaliger Partner hat Flächen geerbt von seinen Eltern, wie das ja ganz oft so passiert, in dieser Erbfolge sozusagen, in dieser, das ist quasi eine, ein Phänomen dieses Strukturwandels, dieses diffuses, diffusen Strukturwandels. Und der hat die Flächen übernommen von seinen Eltern, hat mit Landwirtschaft gar nichts mehr am Hut gehabt. Und die Flächen waren verpachtet. Also seine Eltern haben halt damals mit den Nachbarn einen Pachtvertrag ausgemacht und der ist gelaufen und der hat eigentlich gar nicht so genau gewusst, was passiert denn auf den Flächen. Und ihr könnt euch erinnern, 2019 war ja das Volksbegehren, rettet die Bienen, es war in aller Munde, was passiert denn auf den Flächen, Artenvielfalt in der Landwirtschaft. Und er hat sich gefragt, wie kann ich als Flächeneigentümer eigentlich dazu beitragen, mehr Nachhaltigkeit in den Pachtvertrag einzubringen? Und wir haben dann beide überlegt, wie geht denn das? Wie können wir ins Gespräch mit unserem Bauern gehen? Was kann verhandelt werden? Was macht einen Sinn für die Fläche? Wie schreibt man das im Pachtvertrag rein? Was ist ein angemessener Pachtzins? Redet ja keiner in Niederbayern drüber, ist ja ein gut gehütetes Geheimnis. Und wir haben dann diesen Prozess durchexerziert quasi und haben da eine so unglaublich schöne Erfahrung gemacht, dass wir ins Gespräch gekommen sind mit einem jungen Landwirt, der gerade fertig war mit dem Studium, ein konventioneller Bauer aus dem Dorf. Und mit dem haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, du Max, wir möchten gerne eine Veränderung auf diesen Flächen haben. Und dann haben wir so eine Art Ping-Pong-Spiel ist das gegangen. Und gesagt, ja, was wolltest du denn eigentlich? Und wir haben gesagt, ja, wir wären gern, dass du nicht mehr spritzt. Und wir hätten gern mehr Artenvielfalt auf den Flächen, so einen 5-Hektar-Acker. Und dann haben wir quasi in so einem Prozess Maßnahmen entwickelt und Ideen entwickelt, wie kann er als Bauer mit seiner Betriebsstruktur, mit seinem Wissen, mit seiner Lust an der Veränderung und unserer Herangehensweise, wie können wir da einen Weg finden? Und dieser Prozess, der war so schön und fruchtbar und hat total Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, ey, da ist ja eigentlich total viel Potenzial drin. Und wir haben gemerkt, dass natürlich diese 5 Hektar Acker total lebendig geworden sind. Also das siehst du auch, das hörst du auch, das riechst du auch, dass einfach da eine andere Vielfalt auf den Flächen ist. Wir haben ein schönes Mosaik angelegt mit Blühflächen, mit Ackerwildkräuter, die wir da angebaut haben. Und das ist ein Roggenfeld, da wird jetzt auch Brot gemacht im Ort von diesen Feldern. Und gleichzeitig haben wir erlebt, dass diese Beziehung zwischen Pächter und Verpächter lebendig geworden ist. Also die haben wieder zueinander gefunden, weil wir einfach in dieser Erbengeneration diese Entfremdung finden. Und ich glaube, da sind wir schon mitten im Thema. Ja? Also wie kann Gesellschaft und Landwirtschaft wieder mehr zusammenwachsen, weil wir eben genau dieses Phänomen haben. Und in der zwischen Pächter und Verpächter passiert nichts anderes wie in der Gesellschaft ohnehin. Also wir haben irgendwie den Zugang zu Landwirtschaft, zu Nahrungsmittelproduktion und auch zu den Produzenten verloren und umgekehrt.
Da würde mich interessieren, wie dieser Max, weil ich glaube, ich habe mal einen kleinen Fernsehauftritt von ihm gesehen, was dann sein Prozess war. Also ihr werdet ja dann nochmal zusammengesessen sein, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach eineinhalb. Wie hast du das Gefühl, hat er das als konventioneller, da bist du immer praktisch ein bisschen zubiegestiegen, aufgenommen und wie hat er da agieren können und was war sein Prozess? Wie ist er vielleicht wieder in den nächsten Stammtisch gegangen zum Beispiel oder so?
Also die Grundvoraussetzung ist natürlich schon, dass der Bauer, der das pachtet, eine gewisse Offenheit hat. Und das hat der total gehabt. Der war offen und der war neugierig. Und was entscheidend ist, ist quasi die Haltung, wie du da neigest. Ja, wenn du sagst, ah, dem drucke ich jetzt da was neu, dem schreibe ich was im Pachtvertrag neu und frisst du, der stirb. Ja, das funktioniert halt nicht wirklich gut, vielleicht auf dem Papier, aber da passiert ja sonst nichts. Ja? Und du kannst es ja nicht, also bei den Menschen passiert nichts und da passiert oder da vergibt man eine Chance, die eigentlich da in diesem Prozess drinsteckt. Und der Max hat erkannt, dass das eine Chance ist, erstens mal an Flächen zu kommen. Also man muss wissen, dass quasi ein relativ großer Druck auf landwirtschaftlichen Flächen herrscht in bestimmten Regionen in Bayern. Das heißt, die Landwirte brauchen Flächen und die brauchen bezahlbare Flächen. Und das hat er natürlich verstanden, dass das eine Chance ist, an bezahlbare Flächen zu kommen. Und er hat natürlich auch verstanden, dass da Kompetenz drin liegt in dieser Auseinandersetzung. Das heißt, er hat sich auch mit Themen beschäftigt, mit wie funktioniert das mit den Ackerwildkräuter. Dann hat er verstanden, ah, okay, wenn er zum Beispiel auf die Förderprogramme, die wir ihm ja quasi beraten haben und gesagt haben, du kannst ins Vertrags- und Naturschutzprogramm zum Beispiel gehen, das hat er vorher nicht kennt. Und dann hat er gesagt, das ist ja für mich eigentlich auch eine Art von Risikospreading sozusagen, wenn ich nicht nur darauf angewiesen bin, was mir das Lagerhaus zahlt für mein Getreide. Und dann ist es immer weitergegangen. Dann ist es sogar so weit gegangen, dass der örtliche Bäcker gesagt hat, ich hätte eigentlich Bock, mal ein Roggenbrot zu machen. Wäre das nicht was? Und dann ist natürlich was völlig Neues entstanden. Dann sind der Bäcker und der Bauer und der Müller, ist auch wichtig ist, du weißt das, dass es gar nicht so einfach ist, da noch eine Mühle zu finden, eine regionale Mühle. Und wir waren zusammengesetzt und haben gesagt, das wäre doch geiler Ackerwertbrot in diesem Ort. Also dieser Ort Deischbach hast du ja bei Dingolfing. Genau, und seitdem gibt es quasi ein regionales Brot von diesen Flächen beim örtlichen Bäcker. Und da hat er natürlich gemerkt, dass die Leute ihm anreden und sagen, ah, das ist doch, du bist doch der Max und von dir ist doch das und jetzt kaufe ich da das Brot ein. Und natürlich hat er auch durch, da war ein Beitrag vom BR, der hat auch quasi eine positive Öffentlichkeit gekriegt. Und das ist auch das, was die Bauern ja auch so vermissen und wo sie immer wieder sagen, oh, wir werden nicht wahrgenommen, wir werden nicht gesehen. Und das ist da passiert in diesem Prozess. Und deswegen finde eher das einfach auch eine sehr, sehr große Chance, die da drin steckt. Und ich glaube, wir haben da sehr viel richtig gemacht bei unserem ersten Ackerwertfall.
Ja, super. Ja, das ist ja ziemlich gut. Gefreut mich für ihn, dass er so mutig war. Du hast dann jener Satz gesagt, und zwar radikal interdisziplinäre Netzwerke schaffen Überraschendes. Das war ein interessanter Satz für mich. Und da habe ich gedacht, was steckt da dahinter?
Ja, was steckt da dahinter? Das ist, also ich habe dir jetzt erzählt von meinem Einstieg in die Freiberuflichkeit. Also muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Dieses Projekt war quasi mein Sprungbrett raus aus der Anstellungsarbeit beim Naturschutzverband hinein in eine Freiberuflichkeit. Und ich mache unterschiedliche Projekte mittlerweile an dieser Schnittstelle zwischen Naturschutz und Landwirtschaft. Und jetzt auf deine Frage zurück zum Thema, also was hat es mit dieser bunten Sichtweise auf Themen zu tun und auf diesen unterschiedlichen Perspektiven? Und das ist so, was ich feststelle, eben in meiner Arbeit, dass wir zwar Lösungen für bestimmte Sektoren entwickelt haben, also im Naturschutz zum Beispiel, da gibt es gute Ansätze, die aber nur in der eigenen Echoblase, in der eigenen Bubble diskutiert werden. Und genauso ist es in der Landwirtschaft und genauso ist es in der Wasserwirtschaft. Und das, was wir jetzt bräuchten, ist wirklich eine Öffnung und ein vernetzendes Denken. Also die einzelnen Sektoren haben die Probleme, glaube ich, gut analysiert, die haben auch Lösungen formuliert, aber dieses Zusammendenken, Zusammenvernetzen, dieses Interdisziplinäre, das fehlt tatsächlich. Und wenn man sich traut, quasi aus der eigenen Bubble rauszugehen, zum Beispiel Naturschutz mit Kunst und Kultur zusammenzudenken, dann kommt wirklich was Überraschendes raus.
Ah, ja, schön, danke für die Überleitung. Genau, ich habe nämlich jetzt schon ein halbes Jahr her ungefähr in Nantes Buch, einem wunderschönen Ort in Oberbayern, wo ich nie hingekommen war, wenn du nicht dort eine Wanderausstellung kuratiert hättest. Zu der Zeit, die nennen sie Landschaft Klang. Und irgendwie haben wir das organisieren können. Du hast eine Fahrgemeinschaft für mich organisiert und das war ein richtig schönes Erlebnis. Bevor wir mir jetzt dann einen Einspieler vom Requiem hören, da würde mich interessieren, was hat es mit dieser Ausstellung auf sich? Wie ist das zustande gekommen und was war eure Absicht?
Ja, diese Ausstellung beschäftigt sich mit den Klängen von Kulturlandschaft, im Speziellen von Wiesen und Weiden. Also wir haben uns Grünland rausgesucht, also wie klingen bayerische Wiesen und Weiden? Und kann man an dem Klang von den Wiesen raushören, wie lebendig, wie artenreich ist so eine Wiese oder wie wenig an Tieren ist denn da? Also kann man das hören? Und die Idee ist entstanden, ich habe einen Radiobeitrag von einem Journalisten gehört, der in China war, in diesen Regionen, es sind Obstbauregionen, wo in den letzten Jahren so unglaublich viel Pestizide eingesetzt worden sind, dass es keine Insekten mehr gibt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so gibt es so Bilder, dass so chinesische Wanderarbeiter, die sitzen dann auf diesen Obstbäumen und die haben so Federpuschel dabei und die bestäuben dann per Hand die Blüten, weil es keine Blütenbestäuber mehr gibt. Und dieser Journalist, der war dort und hat sich das angeschaut und hat auch Bilder gemacht von dieser Region und der hat dann erzählt, das ist natürlich ein völlig skurriles Bild, wenn Menschen auf den Obstbäumen sitzen und das tun, was Insekten sehr viel besser im Übrigen kennen, wie wir mit unserer schlechten Technik sozusagen.
Auch anmutiger.
Und das Spannende für mich war aber, dass er gesagt hat, was ihn am meisten bewegt und irritiert und gepackt hat, war das Fehlen von Klängen, weil es in diesen Landschaften natürlich keine Vögel mehr gibt. Das ist ja klar, wenn es keine Insekten mehr gibt, fehlt alles, was in der Nahrungspyramide oben ist. Das heißt, da fliegt kein Vogel mehr, da zwitschert kein Vogel mehr, da fliegt keine Biene mehr, Fluginsekten, all diese Geräusche fehlen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ja eigentlich ein total geiler Zugang zum Thema Artenverlust, also über eine sinnliche Wahrnehmung, ja, weil oft wird im Naturschutz so argumentiert, ja, wir verlieren dann die Ökosystemdienstleistung, also die Bestäuberleistung. Und jeder weiß das auch, ja, das ist so Info für den Kopf. Aber da gibt es noch was anderes, und zwar was die Verbundenheit herstellt, und das nehmen wir natürlich über den Körper, über unsere Sinne und übers Ohr wahr. Und da ist die Idee entstanden, dass wir eben diese Wanderausstellung Landschaft Klang machen. Und da kommt wieder quasi der Aspekt ins Spiel mit dieser Interdisziplinarität. Also wir haben ein Team zusammengestellt. Und das ist wirklich radikal, unterschiedliche Sichtweisen sind da zusammengekommen. Es waren zwei Ausstellungsmacher dabei, die sehr diesen ästhetischen Blick haben, wie kann man denn diese Ausstellung gestalten. Und wir waren zu zweit in der Kuration, die Laura Kühn und ich, und die ist Ethnologin, die hat an dieser Mensch-Natur-Beziehung forscht die. Und wir haben die Evi Kickelmeier dabei gehabt als Musikerin.
Mit der verbindet mich ein besonderes Erlebnis, wie ich damals meine Lehre gemacht habe im Grünen Baum, also Wirtshaus unweit von hier. Da war ich wieder mal am Spülen, um 12:30 in der Früh. Also habe ich immer spülen dürfen, so 2 Stunden zum Schluss aus. Und weil ich nicht der Schnellste war, habe ich 2 Stunden gebracht. Der andere hat es vielleicht auf 1 Stunde gemacht. Und draußen haben sie musiziert und voll den Spaß gehabt. Und da war immer diese Blasen da von Kofi-Geschreuer. Und da war sie ja manchmal dabei. Und dann haben wir gedacht, ja toll, ich darf da wieder stehen und spülen. Und die haben da draußen Spaß. Und dann öffnet sich die Schwingtür in die Küche herein und die Evi kommt mit einem Kollegen und sie spülen ein Gstanzl für mich. Ich wollte verträgt in den Schürzen. Und da war ich im 7. Himmel und das war echt richtig schön. Genau, und deswegen hat mich das gefreut. Und das immer, wenn ich dir einen Namen her, denke mir immer, ach, so coole Typen, so coole Menschen, so coole Frauen gibt es.
Ja, genau. Ja, genau. Und die hat mit uns diese Ausstellung gemacht. Und die Kernaussage ist natürlich, wir können Vielfalt, Biodiversität hören. Und das können wir uns vielleicht mal anhören. Wir sind Wiesen anhören, die intensiv genutzt werden. Das heißt, die werden 6 bis zu 7 Mal im Jahr gemäht. Die werden natürlich intensiv gedüngt. Und die werden früh im Jahr gemäht natürlich. Und die Wiesen, die schauen grün aus, ja, also die sind einfach grün. Jeder sagt, naja, das ist eine Wiesen, aber es ist auch sehr eintönig von der Pflanzenvielfalt. Also da blüht fast nichts, es sind so Weidelgras, Monokulturen im Prinzip. Und wir können uns das mal anhören, wie sie die anhören. Und wir waren ungefähr zur gleichen Jahreszeit, zur gleichen Tageszeit, beim gleichen Wetter auf einer Wiese in Mittelfranken am Hesselberg. Das ist eine Streuobstwiese und die hören wir uns jetzt an. Genau, das ist jetzt ein ganz kleines Hörbeispiel, aber ich glaube, es wird deutlich. Also man kann Vielfalt, Lebendigkeit nicht nur sehen, sondern man hört es auch. Und das macht was mit uns. Das macht was mit uns, wenn wir in Landschaften uns bewegen, die so klingen. Oder ob wir uns in Landschaften bewegen, die eintönig ausschauen und auch eintönig klingen. Man kann das wissenschaftlich, man kann das alles messen, aber ich glaube, das braucht man gar nicht, weil wir das alles auch so spüren, ohne dass uns jemand am Puls abnimmt. Ich glaube, das wissen wir auch.
Ich habe jetzt einmal was gehört, und zwar, dass sich die Poren von Pflanzen öffnen bei einer bestimmten Frequenz, wenn sich zum Beispiel eine Hummel naht oder bestimmte Wildbienen, also diese Symbiosen, die da existieren, also dass da dann die Poren von der Pflanze aufgehen oder halt auch die Blüte sich anders aufrichtet und so. Also sehr interessante Sachen gibt es da, wenn man genau hinschaut. Ich denke mir manchmal, wenn ich durch die Natur spaziere und dann einen Meter nach links gehe aus einer Laune heraus und da vielleicht ein Odermännig säge. Und dann denke ich mir, vielleicht hat den an dem Tag überhaupt niemand gesehen, außer ich. Ich stelle den keine Nachrichten. Aber es war voll das Erlebnis. Und das kann praktisch tausendmal passieren oder so, gell? Und mit mir macht das auch was. Weil ich habe dann vielleicht kurz zuvor gelesen, was der kann oder schon geleistet hat für uns als Menschen und eigentlich ganz selten ist. Aber da halt ist ganz stark.
Und das ist ein wichtiger Satz, den du jetzt gesagt hast, dass wir profitieren von diesen Erlebnissen, wir als Menschen. Und da gibt es auch eine spannende Untersuchung, die sagt, je mehr wir darüber wissen, desto mehr profitieren wir. Also wenn wir in Natur unterwegs sind und wir kennen vielleicht den Vogel oder wir wissen, wie die Pflanze schmeckt oder wir wissen, dass der die Poren öffnet, dann passiert in uns noch mehr. Also je mehr wir Verbindung haben zu dem, desto mehr profitieren wir von diesen Begegnungen sozusagen. Und das ist doch ein schöner Nebeneffekt auch, sich damit zu beschäftigen.
Mhm. Genau, jetzt haben wir nur einen Spieler. Mhm. Und weil wir jetzt schon so im Frohlocken waren, setzen wir jetzt ein bisschen einen Kontrapunkt. Und zwar, sagen wir, um was das geht, oder?
Ja, genau. Also dieses Stück kommt in einer Ausstellung vor. Das ist bei einer Station, die heißt Requiem für Verschwundene. Und wir haben Arten rausgesucht, die in Bayern verschwunden sind tatsächlich oder am Verschwinden sind. Also das sind lauter Arten, die auf der roten Liste sind und so kurz vorm Verschwinden sind. Und wir haben die Stimmen dieser Arten gesammelt. Die gibt's Tierstimmenarchiv in Berlin, Naturkundemuseum Berlin. Die haben unglaublich viele Tierstimmen gesammelt und die kann man sich da runterladen. Und wir haben diese Arten in der Ausstellung mit Totenbildern, wir haben gedacht quasi oder als bayerische Art der Trauerkultur haben wir diese Totenbilder gemacht, haben immer ein Bild von, was weiß ich, der Gelbbauchunke oder am Kiebitz oder am Brachvogel drauf, haben so einen kleinen Spruch dazu und die kann man sich mitnehmen und kann man sich mit heimnehmen, wie bei einer Beerdigung, da hast du auch das Beutel dann und irgendeinen Spruch über diesen Menschen und so haben wir das bei den Arten gemacht. Und wir haben diese Stimmen der Evi Kegelmeier gegeben als Künstlerin und habe gesagt, was macht es mit dir als Künstlerin, als Musikerin? Kannst du damit was anfangen? Was passiert da mit deiner Kreativität? Kannst du dieser Trauer, die da drin steckt, in diesem Verlust, kannst du das in ein Musikstück bringen? Und rausgekommen dabei ist das Requiem für Verschwundene und das kommen uns ganz ohren, das ist ein kurzes Stück. Thank you.
Also der Vogel zum Schluss. Ich glaube, das ist ein Vogel. Mhm. War es eh kein, aber.
Mhm. Zum Schluss. Ist der Unke.
Ist der Unke. Weil ja, das hat mich dann am letztens auch schon, habe ich mir gedacht, ich bin im OP oder. Ja, also krass.
Ja, und ich glaube, das ist. Ich habe das jetzt schon so oft gehört, das Stück, und mich packt es immer noch. Also ich habe es jetzt bestimmt schon 50 Mal gehört und immer wieder spüre ich da was dabei. Und das bringt einfach auch diese Traurigkeit über diesen Verlust einfach gut zum Ausdruck. Und das ist jetzt was Kultur und Kunst kann. Das übersetzt ja das, was in uns ist, mit dem, was außerhalb von uns ist. Also da brauchen wir irgendwie also so einen Weg, wie kann man das darstellen? Das ist für mich ja auch Kultur und Kunst. Das macht Kultur und Kunst, diese Übersetzungsarbeit. Und ich glaube, die brauchen wir, also sowohl im Naturschutz als auch also beim ganzen Thema Transformation. Also wie schaffen wir das? Also wir haben da eine riesige Aufgabe vor uns, und das ist in der Landwirtschaft mit viel Widerständen verbunden. Und diese Transformationsaufgabe hin zur starken Nachhaltigkeit, das ist einfach eine riesige kulturelle Leistung, die wir vor uns haben, und es ist vor allem eine zivilisatorische, kulturelle Herausforderung. Gar nicht so sehr oder nicht mehr so sehr eine Frage von, wir wissen eigentlich nicht, wie es geht, oder wir haben die Technik dazu nicht, oder wir haben keine Ahnung, was da um uns herum passiert, das wissen wir alles. Also das ist ja gar nicht mehr strittig. Die Herausforderung ist wirklich, jetzt an unsere Werte und Normen, da müssen wir hin. Und das ist eine riesige gesellschaftliche Herausforderung. Und da kann uns sowas helfen. Also das, was Kultur machen kann, das, was Kommunikationswissenschaften machen können, das ist eigentlich die Herausforderung jetzt in dieser Phase der Transformation.
Du hast vorhin das Wort Kollateralschaden benutzt. Und vorhin, wie wir um waren, hast du das schöne Wort Kollateralnutzen benutzt. Und da würde ich jetzt gerne überleiten. Wie sagen wir mit der, schauen wir aus mit der Zeit? Gut. Sehr gut. und zwar, ich weiß, du kommst gerade ganz frisch von einem Arbeitsgespräch von dem neuen Arbeitgeber der Schweißfurt Stiftung. Magst du uns vielleicht kurz erzählen, um was das da geht, und dann vielleicht auf das Thema Weidehaltung ein bisschen eingehen? Und eben auf dieses schöne Wort kollateral nutzen.
Ja, ich benutze mal Kollateralgewinn, weil das ist eigentlich.
Ach so, so ist es.
Ja, genau. Ja, ich habe tatsächlich einen neuen Arbeitgeber, einen neuen Job. Hat sich so ergeben, weil da einfach eine Stelle ausgeschrieben war, die so unglaublich gut gepasst hat und mir wahnsinnig Spaß macht. Und das ist die Schweißfurt Stiftung. Der oder andere kennt die vielleicht. Hermannsdörfer Landwerkstätten kehren da zu dem System sozusagen dazu. Und die Schweißfurt Stiftung sitzt sie für Tierwohl ein, für regionale Bio-Lebensmittel und vor allem auch für Weidehaltung. Also wie kann man Weidehaltung fördern, wie kann man das Potenzial, das in Beweidung drin liegt, nach vorne bringen. Und das ist auch mein Job jetzt bei der Stiftung. Ich bin ganz frisch, also 1. Oktober angefangen. genau. Und das ist für mich, also Tiere, Kühe auf der Weide zu halten, ist für mich ein wahnsinnig reizvolles Thema, weil es eben dieses sowohl als auch beinhaltet. Also eigentlich dein Soja im Speckmantel übersetzt in eine Form der Tierhaltung. Und in der Weide steckt eben ganz, ganz viel Potenzial drin, weil wir unglaublich viel für den Klimaschutz machen können. Ich bin ja so ein Wiesenfan, ihr habt es ja vorher gehört. Also die Wiesen und Weiden, die verfolgen mich irgendwie. und das kann man eben in Kombination mit Tieren, also wenn Tiere auf der Wiese stehen, oder dann ist es ja eine Weide, dann haben wir einfach eine Win-Win-Win-Situation. Wiesen brauchen die Beweidung, die brauchen den Biss. Und alles, was wir im Naturschutz zum Beispiel machen mit Mähmanagement und mit ganz ausgeklügelten, overengineerten Konzepten, wie man die artenreichen Wiesen erhalten, das ist alles nur, wir imitieren die Beweidung. letztendlich. Evolutionär ist Grünland als das Biom, das in Mitteleuropa am artenreichsten sind. Also Wiesen sind hier in Mitteleuropa das, was Regenwald, was die Korallenriffe weltweit sind. Also da haben wir eine Explosion von Artenvielfalt. Wenn die extensiv gepflegt sind oder beweidet sind, extensiv beweidet sind. Und das hat mit Erdgeschichte zu tun. Es ist eben ein Lebensraum, der schon ganz, ganz lang besteht und immer in Kombination mit Tieren. Also die Wiese, wenn nicht abgefressen wird, wenn die braucht den Biss und braucht den Tritt. Und dann bleibt es eine Wiese und zwar eine lebendige und eine biodiverse Wiese.
Wenn ich mir jetzt gar nicht ausgehen, was heißt denn extensiv beweidet?
Ah, okay. Also extensiv ist das Gegenteil von intensiv. Das heißt, also umgemünzt auf eine Wiese, du tust da keinen Kunstdünger drauf und du hast einen Tierbesatz, der moderat ist. Also du lässt nur so viele Tiere drauf, wie quasi diese Wiese verträgt, sozusagen. Und dieser Lebensraum verträgt, ja. Das heißt für die Pflege, dass du maximal zweimal im Jahr schneidest, dass du auch spät im Jahr schneidest. Das heißt, du lässt mal die Blühpflanzen mal blühen und in die Samenreife kommen und aussamen. Und oft werden die ja schon im April oder im Mai gemacht, das erste Mal. Das heißt, die Blühpflanzen, die haben überhaupt nicht, die kommen noch nicht einmal zum Blühen. Und wie können die quasi dann ihr Samenpotenzial im Boden bringen? Der Lebenszyklus ist zu kurz.
Darf ich kurz einhaken? Letztens war ich an der AIDS-Bahn, also letzten Sommer, und dann hat sie an meinen Klappball ein Bläuling verirrt und dann nur ein zweiter und ein dritter. Und zwar der schwarz-blaue Bläuling. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, vielleicht vom Kasperl. Kasperl und der schwarz-blaue Bläuling, ist euch das vielleicht der Begriff? Dr. Döblingers Kasperltheater, sehr zu empfehlen. So, es geht wieder mal um Biodiversität. Jedenfalls war das für mich ein sehr sinnliches Erlebnis. Ich sehe da diese wunderbaren Schmetterlinge und ich habe scheinbar irgendwelche Salze an mir gehabt, die lecker gefunden haben. Und ich war recht entspannt und die auch. Und dann haben wir so einen gemütlichen Nachmittag gehabt miteinander. Und dann habe ich meine alten Chefleute besucht, Charlie und Doris Fliegerbauer, weil die da um die Ecke wohnen. So, und dann schwärme ich denen vor von diesen mich vorher noch umschwärmenden Wesen und sagen die, ja, jetzt kommt gleich der Held vom Erdbeerfeld, nämlich der Jörg, und der steckt dann erst die Zäune um, das tut er sich auch die Arbeit, weil da unten blüht der Wiesenknopf und den brauchen die, sonst können die Bläulinge gar nicht sein. Und wahrscheinlich hast du den Bläuling am Klappball gehabt, weil der Jörg den Wiesenknopf stehen lassen. Und dann war das für mich so wunderbar greifbar, die ganze Geschichte. Genau, das freut mich, dass wir da eine Praktikerin und ein Praktiker im Publikum sitzen haben. Vielleicht haben wir mehrere. Ich würde sagen, das ist ein Applaus wert.
Genau. Ja, was du beschreibst, ist genauso eine schöne Geschichte quasi über die Wiese und über das, was lebt und was die einzelnen Arten brauchen. Vieles verstehen wir auch noch nicht wirklich, auch was im Boden passiert. Also da passieren ganz, ganz spannende Dinge. Aber ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, orientieren wir uns doch an Natur und an natürlichen Kreisläufen. Das können wir natürlich schon immer machen. Ja. Wir müssen nicht alles ins Detail verstanden haben. Eher vielleicht jetzt nicht so viel kaputt machen.
Aber was ich gerne im Detail versteht hat, ich höre manchmal, die Kühe sind so schlecht fürs Klima, kriegst du Methan und so. Kannst du da was sagen dazu?
Ja, da kann ich was sagen dazu. Man muss da differenziert hinschauen. Wie wird die Kuh gefüttert? Also wenn man der Kuh, die ja eine Sache sehr gut kann, und zwar Gras verdauen. Also die Wiederkäuer, die können etwas, was wir nicht kennen. Aus Gras, wo relativ wenig Energie drin ist, die können das Gras unglaublich gut verwerten. Ja. Kühe haben immer so den Ruf, dass sie schlechte Futterverwerter sind. Aber das sagen die den Mais vorne stecken. Die sagen, ja, Hähner und Schweine können das besser. Ja, Mais, ja. Aber Kühe können etwas, Wiederkäuer können was Hähner und Schweine nicht kennen, nämlich Grünland. Ganz, ganz effizient verwerten. Und wenn man die Kuh das machen lässt, was sie gut kann, Gras fressen und auch Graslandschaften erhalten, dann ist die Kuh ganz das Gegenteil als ein Klimakiller, sondern es kann uns wirklich ganz entscheidend helfen in der Frage, wie können wir Humus aufbauen. Ich muss ein bisschen erklären, ja, warum, was passiert da eigentlich? Also Gras, habe ich vorher schon erklärt, ist, oder Wiesensand, unglaublich toll für die Artenvielfalt, aber nicht nur da oben passiert was, sondern auch da unten passiert was. Humus entsteht überwiegend an Spitzen von Wurzeln. Und ein Baum, ein Wald, hat große Biomasse oben, aber relativ wenig unten. Und da passiert dann nicht so wahnsinnig viel Humusaufbau im Waldboden. Ja, da ist der Kohlenstoff im Holz gespeichert. Und wenn ich aber das Holz wieder verwerte, dann habe ich quasi einen Kreislauf. Ja, dann gewinne ich nichts und ich verliere aber nichts. Aber Grünland kann das. Also wenn man sich mal in der Erdgeschichte anschaut, wo sind die Böden, die wirklich die mächtigen Humusauflagen haben? Also die Kornkammern der Welt, wo sind die? Die sind in der Ukraine, die sind in Nordamerika. Und was war da? Über Millionen von Jahren, da waren Graslandschaften. Da waren Graslandschaften, die beweidet worden sind von riesigen Tierherden. Ja? Also über Millionen von Jahren. Und da passiert relevanter Humusaufbau, weil Gras hat ganz, ganz viele Feinwurzeln. Und die sind unten im Boden drin. Und da passiert Humusaufbau, wenn man nicht zu viel macht damit und wenn man nicht zu viele Tiere drauf hat. Und wenn man Weidewirtschaft und Fleischproduktion so denkt, dass man wirklich die Wiederkäuer rauslässt und Gras das machen lässt, was es wirklich gut kann, dann haben wir da wirklich einen Hebel, dass wir Humus aufbauen und den Kohlenstoff dauerhaft in den Boden bringen und Humus aufbauen.
Super. Also das war jetzt für mich auch nochmal erhellend. Ich mag mir das gern von da her und von da und von da und von da. Damit ich es irgendwann mal checken und so. Was ich nur gehört habe, ist, dass die Wurzeln auch durch das Hinbeißen nur mehr angeregt werden, sozusagen. Gell? Das finde ich auch interessant.
Also das ist auch was im Laufe der Evolution entstanden ist, wo ich vorher gesagt habe, also Gras braucht den Biss. Und wenn man sich vorstellt, die meisten Pflanzen wehren sich gegen gefressen werden. Ja, die sind giftig oder haben Dornen oder Stacheln oder sind bitter oder wollen nicht gefressen werden. Und wenn du jetzt einen Baum hast, du hast die Tanne und dann kommt das Reh und beißt an der Spitze ab, dann hat der Baum ein Problem. Der kann nicht mehr weiter wachsen, weil, das wisst ihr, eine Tanne, wenn die wächst, dann wächst die außen quasi. Also wenn die einen neuen Spross macht, dann ist der außen dieser hellgrüne. Ja, also da, wo das Wachstum passiert, das ist wo die Zellteilung passiert für die neue, das ist außen dran. Beim Gras ist diese Stelle, wo es wächst, ganz nah über dem Boden. Also diese Stelle, wo das rausschiebt sozusagen. Und Evolution hat das so geregelt, dass quasi die Kuh kommt, beißt oben ab und da bleibt ungefähr nur 5-6 Zentimeter stehen. Und das reicht dem Gras absolut aus, um Photosynthese zu machen und der Biss regt das Wachstum an. Also der macht erstmal, also der startet erstmal so, ja, und da passiert quasi so ein richtiger Wachstumsimpuls, wenn du Gras abfressen lässt. Und das wächst nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Und deswegen ist eben Gras so erfolgreich auch im Humusaufbau, weil eben dieses Abgefressenwerden oder die Imitation durch die Maat diesen Wachstumsschub gibt. Aber man muss eben das richtig managen. Also man muss einfach ein gutes Weidemanagement machen, damit man einfach, da muss man ein paar so Prozesse verstanden haben und so, man muss so auf diesem Grad gehen von nicht zu wenig und nicht zu viel. Also man darf weder unterbeweiden noch überbeweiden. Das ist so das, was man so in den Griff kriegen muss in der Beweidung. Aber wenn man das gut macht, dann kann man absolut profitieren davon.
Ich habe das Gefühl, das ist so wie Violine spielen lernen.
Ja, das eine ist vielleicht üben und das andere ist aber auch eine Kulturleistung. Und die ist natürlich bei uns ein Stück weit verloren gegangen. Also gibt es Regionen in Europa, wo das nur, wo das gelebte Kultur ist, ja. Also Wanderhirten, zum Beispiel in Rumänien, gibt es das nur total gut. Und wenn man mal hinfährt, da hast du Landschaften, die sind einfach unglaublich, das ist der Hammer. Die sind unglaublich artenreich, du hast strukturreiche Landschaften, weil die eben mit den Tieren ziehen als Wanderhirten und sozusagen wirklich das imitieren, wie das eben in der Evolution über lange, lange Zeit war, dass die Hirten sehen, ah, okay, wir brauchen jetzt quasi eine neue Stelle und dann weiterziehen mit ihren Herden.
In Nordengland habe ich das auch sehen dürfen, das war auch sehr schön. Jetzt haben wir nur zwei Fragen und jetzt sind wir tatsächlich schon durch. Und zuerst möchte ich so ein richtig sperriges Wort gern verwandeln in ein einfaches oder in eine einfache Erklärung. Und zwar heißt das Wort Ernährungssouveränität. Wie verstehst du das?
Ja, Ernährungssouveränität, was heißt das für mich? Für mich heißt das, dass ich souverän bin, mich so zu ernähren, wie es mir gut tut. Das beinhaltet, dass ich weiß, wo kommt das her, wie wird das produziert, dass ich souverän drin bin, mir was zu machen. Also, dass ich einen Kühlschrank aufmache und eine Idee habe, was kann man denn jetzt aus dem machen, was da drin ist. Dass ich mir irgendwie zu helfen weiß. Das ist für mich auch ein Stück weit Ernährungssouveränität. Ich weiß, das wird oft verwendet eben in dieser, als Argument für diese Produktivität, die wir in der Landwirtschaft unbedingt brauchen anscheinend, damit wir nicht verhungern. Also das ist ja ganz oft.
Wird es mit Ernährungssicherheit verwechselt vielleicht?
Ja, genau. Ja. Und für mich ist es aber auch noch was anderes. Das ist eben das, was ich gerade beschrieben habe.
Schön. Das war dann die Überleitung zur letzten Frage. Und zwar gibt es ein Gericht, das kulinarisch widerspiegelt deine Sicht auf die Dinge, die wir jetzt besprochen haben.
Also ich muss ja zugeben, dein Tofu im Speckmantel, ich habe den ja nicht nur hören dürfen, sondern auch schon essen dürfen. Und mir gefällt das unglaublich gut. Also auch deine Haltung und deine Gedanken, die in diesem Gericht drin stecken. Und das schmeckt auch richtig geil. Im Übrigen, jetzt ist nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch voll gut. Also das hast aber du erfunden natürlich. Und ja, das bleibt ja schon, Werner. Also ich finde das einfach so eine unglaublich schöne Idee und das Verbindende und das, wo man sagt, hey, schauen wir uns doch an, wie es zusammengeht, ja, und nicht, wie es auseinanderdriftet, sondern was passiert denn eigentlich, wenn man so Fusion macht? Und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Ja, und ansonsten ist natürlich alles, was mit Weidefleisch zum Tor hat, ist für mich einfach auch die Art, Fleisch zu essen, wo ich gut damit leben kann.
Super. Ja, das war jetzt für mich eigentlich ein gutes Schlusswort. Ich glaube, wir sind gut in der Zeit, oder? Ja, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können, so weit. Ich für mich absolut. Dann freue ich mich auf was noch kommt und sage danke an Matthias fürs Organisieren. Danke an die voll interessante Sendung, die vor uns war, was ich da noch mitkriegen habe dürfen. Das war auch sehr interessant. Und danke ans gesamte Team. Danke an Melli für den guten kulinarischen Support. Überhaupt und sowieso. Vielen herzlichen Dank.
Schön war's bei.
Tofu im Speckmantel.
Bernhard Zenkmüller und Leobard Degenfelder, Tofu im Speckmantel. Vielen lieben Dank. Ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren. Da vorne gibt es QR-Codes, die man abscannen kann. Man findet es aber auch auf allen gängigen Plattformen ab jetzt. Danke Bernhard, danke Leobard, danke, dass ihr hier seid. Danke.
Tofu im Speckmantel.